SWR 2 aktuell.
Grundschuldeutsch und Mathe ungenügend. Welche aktuellen Empfehlungen der Wissenschaftliche Beirat der Kultusministerkonferenz hat, dazu gleich im SWR-Tagesgespräch eine der Autorinnen. Was passiert nach der Razzia bei den sogenannten Reichsbürgern mit den Tatverdächtigen und was tut der Staat zum Schutz vor deren Umsturzplänen? Auch darum geht es in dieser Sendung. Außerdem ein Gespräch mit dem Psychologen Thomas Ebert über traumatisierte Flüchtlinge. Mein Name ist Gerhard Leitner. Einen schönen Freitagabend. Bildung ist die grundlegende Investition in die Zukunft. Aber wenn das die Währung ist, dann herrscht bei uns Flaute in der Kasse. Der sogenannte IQB-Bildungstrend hat im Oktober festgestellt, dass es bei Grundschulkindern seit mehr als 10 Jahren abwärts geht, was Kenntnisse und Fähigkeiten, insbesondere im sprachlichen und im mathematischen Bereich angeht. Empfehlungen, wie dem entgegengewirkt werden kann, was getan werden sollte und vor allem muss, kommen heute von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Deren Co-Vorsitzende, Professor Dr. Felicitas Thiel, habe ich im SWR-Tagesgespräch interviewt. Frau Thiel, Sie haben einige Vorschläge auf den Tisch gelegt. Was fordern Sie denn, um die Situation zu verbessern?
Wir haben im Grunde 4 grundsätzliche Empfehlungen. Das eine ist, dass von den Mitteln, die wir jetzt ins System geben, möglichst viel im Unterricht ankommen muss. Das betrifft beispielsweise auch das Startchancenprogramm, das im Koalitionsvertrag vereinbart ist. Und in diesem Unterricht muss sich einiges ändern. Wir brauchen mehr Diagnose im Unterricht und mehr gezielte Förderung der Kinder, die Mindeststandards verfehlen. Das sind immerhin 20%. Das zweite ist, wir müssen bereits in der Kita anfangen. Wenn wir sehen, dass 20% der Kinder, die in der Kita sind, zu Hause kein oder ganz wenig Deutsch nur sprechen, sind die sehr darauf angewiesen, dass sie eben die Bildungssprache erwerben, bevor sie dann in die Grundschule übergehen. Das dritte ist, dass wir die Lehrkräfte noch besser qualifizieren müssen für diese Aufgabe der Diagnose und der datenbasierten Unterrichtsentwicklung. Und der vierte Punkt betrifft die Schulleitung. Wir haben ja große Vakanzen bei Schulleitungen in Grundschulen, dass wir hier die Rekrutierungsbemühungen steigern und dass wir auch die Fachkonferenzen in die Lage versetzen, selbstständig die Diagnosematerialien und Fördermaterialien auszuwählen und zu implementieren. Das sind die 4 Punkte.
Das sind natürlich 4 sehr dicke Punkte, um es mal so zu nennen. Gibt es denn da Prioritäten? Womit sollte man dringend anfangen?
Ja, wir haben ja konkrete Vorschläge gemacht. Zum einen, dass wir die Lernzeit, dass wir die sicherstellen. Das betrifft den Umfang des Deutsch- und Mathematikunterrichts. Einmal sind das 20 Stunden für Mathematik, die wir für erforderlich halten, und dann 24 Stunden für Deutsch. Das muss gesichert sein. Und dann muss dieser Unterricht eben stärker auf Diagnose ausgerichtet sein. Das kann auch bedeuten, dass man standardisierte digitale Diagnosemedien einsetzt, dass man fortlaufend sieht, wo stehen die Kinder, und damit verknüpft dann eben auch eine entsprechende Förderung.
Die Punkte liegen auf dem Tisch. Wie schnell kann denn sowas umgesetzt werden?
Na, gucken Sie nach Hamburg, da wurde es bereits umgesetzt. Was bedeutet das eigentlich? Vielleicht fange ich so an. Basale Kompetenzen sind nicht vorhanden. Das betrifft zum Beispiel die Leseflüssigkeit. Die Kinder können nicht flüssig lesen. Das heißt, die konzentrieren ihre ganze Energie darauf, die Buchstaben zu identifizieren und sie zusammenzuhängen sozusagen. Und da bleibt keine Kapazität mehr für das verstehende Lesen. Und diese Leseflüssigkeit kann man ziemlich einfach trainieren, indem man etwa laut liest mit der gesamten Klasse. Und Hamburg hat das jetzt eingeführt in so einem Förderband. Jeden Morgen 15 Minuten wird laut gelesen, und die Evaluationen zeigen hier, dass man wirklich gute Fortschritte bei der Leseflüssigkeit erzielt. Und dann kann man anfangen mit den Leseverstehensstrategien. Die sind dann ein bisschen anders, da muss man andere Dinge machen, aber das kann man konkret jetzt schon tun.
Ihre Vorschläge sind alle sehr nachvollziehbar, aber ich sag's mal ganz ketzerisch, die Missstände sind seit Jahren bekannt, aber offenbar hapert's an der Umsetzung. Inwieweit können Sie denn mit Ihren Empfehlungen da etwas ändern? Wie viel Gewicht hat denn Ihre Kommission?
Na, ich glaube schon, dass wir gehört waren, und das ist vielleicht jetzt gar nicht mal so unser Gutachten, sondern vor 3 Wochen ist ja der Bildungstrend publiziert worden, der im Grunde diese schlechte Botschaft ins Land getragen hat, und ich habe mich ein bisschen gewundert, wie wenig Aufmerksamkeit diese Zahlen gefunden haben, weil 20% der Kinder, die in der Grundschule die Mindeststandards nicht erreichen, das bedeutet, die werden erhebliche Schwierigkeiten in ihrer Bildungslaufbahn haben. Und das sehen wir dann später, wenn die ins Berufssystem übergehen. Da sehen wir jetzt schon, dass die Hälfte der Jugendlichen mit Migrationsgeschichte im Übergangssystem landen. Und das können wir nicht hinnehmen. Wir müssen diese Kinder früher besser fördern und das geht.
Förderung in Schule und Kita ist sehr, sehr wichtig. Dort verbringen die Kinder aber nur einen Teil ihrer Zeit. Welche Rolle kommt denn eigentlich dem Elternhaus zu? Schulen können ja nicht alles auffangen oder ein Rundum-Sorglos-Paket bieten, wie es viele Eltern sich manchmal wünschen, hat man den Eindruck.
Nee, da gebe ich Ihnen völlig recht. Aber manche Eltern sind eben, wenn sie die Bildungssprache nicht sprechen, nicht in der Lage, die Kinder so zu unterstützen, wie sie es vielleicht gerne würden. Und deswegen müssen wir hier schon auch als Schule Aufgaben übernehmen. Aber Elternarbeit ist sehr, sehr wichtig. Und wir sehen auch Schulen, die das schon sehr gut machen, die Eltern darüber informieren, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Und da gibt es ja in der Ganztagsschule auch noch eine ganze Reihe anderer Experten, wie Sozialpädagogen oder Lernhelfer, Lernassistenten. Und die kann man viel besser einbinden, auch in diese Elternarbeit, sodass wir Eltern zeigen, wie könnt ihr eure Kinder unterstützen.
Bundesbildungsministerin Strack-Watzinger hat diese Woche einen Vorschlag gemacht, Leistungsprämien für Lehrer einzuführen. Ist das sinnvoll oder eher ein PR-Gag?
Also das gibt's ja in Bayern übrigens und in Sachsen. Das sind die einzigen Bundesländer. Das Beamtenrecht sieht das ja vor in Deutschland. Und das kommt darauf an, wie man es macht. In Schweden beispielsweise werden Zielvereinbarungen geschlossen mit den Lehrkräften, wenn sie besondere Aufgaben übernehmen. Und dann kriegen sie für einen bestimmten Zeitpunkt, solange die Zielvereinbarung läuft, eine Prämie. Und man muss mal gucken, wie passt das zu dem System. Aber ich glaube, da muss man einen Moment drüber nachdenken. Aber wir sehen, in Deutschland sind Lehrkräfte eigentlich relativ gut bezahlt. Das ist wahrscheinlich gar nicht so ein großer Anreiz. Und wir sehen ja, dass das häufig, wenn man besser bezahlt, reduzieren die Lehrkräfte die Arbeitszeit. Das wollen wir im Moment nicht, ne? Weil wir haben sowieso viel zu wenige Lehrkräfte. Das wäre dann auch wieder ein Problem. Aber dass Leistung und Engagement sich in der Schule lohnen muss, das finde ich schon richtig. Das ist auch eine Frage der Wertschätzung durch die Schulleitungen.
Sagt Professorin Felicitas Thiel von der Ständigen Wissenschaftlichen Kommission der Kultusministerkonferenz. Sie hat heute einen Mehrpunkteplan zur Verbesserung der Grundschulkenntnisse in Deutsch und Mathe vorgelegt. Das SWR-Tagesgespräch, das haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Die spektakuläre Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger. Vor 2 Tagen hatte die Bundesanwaltschaft in einer der größten Polizeiaktionen in der Geschichte der Bundesrepublik 25 Menschen festnehmen lassen. 22 von ihnen wirft sie vor, Mitglied einer terroristischen Vereinigung zu sein, die das politische System in Deutschland stürzen wollte. Über die Aktion und die Personen, die da den Umsturz geplant haben wollen oder sollen, wurde ausführlich berichtet. Was aber passiert jetzt mit ihnen? Wie geht es bei den Ermittlungen weiter? Diesen Fragen ist Ann-Kathrin Jeske aus unserer Rechtsredaktion in Karlsruhe nachgegangen.
Bis zum Ablauf des gestrigen Abends mussten alle 25 Festgenommenen den Ermittlungsrichtern vorgeführt werden. Sie sind es, die in solchen Fällen die Untersuchungshaft anordnen. Kommen auf die Beschuldigten bis zum Prozessauftakt nun Monate oder gar Jahre in Untersuchungshaft zu?
Wenn Beschuldigte wie hier in Untersuchungshaft sitzen, dann gilt der sogenannte Beschleunigungsgrundsatz. Das heißt, es muss besonders schnell gehen. Länger als 6 Monate darf sie nur dann gehen, wenn die Ermittlungen zum Beispiel besonders kompliziert sind. Das ist in Terrorverfahren natürlich sicher der Fall, aber dennoch müssen die Ermittlungen auch hier so schnell wie möglich zu einem Abschluss gebracht werden.
Erklärt ARD-Rechtsexperte Kolja Schwarz. Der nächste Schritt, die Ermittlerinnen und Ermittler werden nun das beschlagnahmte Material sichten, weiter ermitteln und schließlich die Anklage vorbereiten. Gegen 27 weitere Personen wird ebenfalls ermittelt, ohne dass sie festgenommen wurden. Schon jetzt ist also klar, dass auf die Justiz ein Mammutprozess zukommen wird. Zuständig sein wird ein Staatsschutzsenat bei einem Oberlandesgericht. Welches Oberlandesgericht, das ist völlig offen, weil die Beschuldigten aus ganz Deutschland kommen. Die Exekutive beschäftigt sich derweil mit ganz anderen Problemen. Wie kann es sein, dass Personen für den Staat arbeiteten, die im Verdacht stehen, ihn umstürzen zu wollen? Unter ihnen beispielsweise ein Polizist, eine Richterin und ein Soldat. Denn sie alle müssen verfassungstreu sein. Die politische Debatte darüber, wie das gewährleistet werden kann, ist in vollem Gange. In der Praxis laufen die Überprüfungen sehr unterschiedlich ab.
Es wird prinzipiell sowohl bei der Einstellung als auch im Anschluss überprüft. Allerdings ist es natürlich erheblich leichter, jemanden bereits abzulehnen, bevor er das Amt angetreten hat. Daher überlegen jetzt auch einige Bundesländer etwa eine Regelanfrage beim Landesverfassungsschutz durchzuführen, bevor ein Richter oder eine Richterin eingestellt wird.
Erklärt der Verfassungsrechtler Alexander Thiele von der BSP Business and Law School.
Nachdem ein Amt angetreten wurde, ist eine solche Kontrolle jedenfalls nicht dauerhaft und ständig vorgesehen.
An dieser Stelle sieht auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser Nachholbedarf. Sie hat nun angekündigt, schnellstmöglich einen Gesetzentwurf vorzustellen, mit dem der Staat Extremisten aus den eigenen Reihen besser entfernen kann. Doch wird das in der Praxis gelingen? Bisher waren es vor allem prominente Fälle wie der Fall der Ex-AfD-Politikerin und Richterin Birgit Malsack-Winkemann oder des Ex-AfD-Bundestagsabgeordneten Jens Meyer, die überhaupt aufgefallen sind und überprüft wurden. Und bei der nun in den Razzien festgenommenen Malsack-Winkemann hatte die Richterin zunächst sogar Recht bekommen und durfte weiterarbeiten. Ihr Verfahren wird nun neu aufgerollt.
Wie geht es weiter nach der Razzia gegen die sogenannten Reichsbürger? Ann-Kathrin Jeske aus unserer Rechtsredaktion in Karlsruhe war das. Immer dann, wenn es um mutmaßliche Gewalttaten durch Flüchtlinge oder Asylbewerber geht, dann führt das zu heftigsten Diskussionen über den Umgang mit den Tätern oder den Flüchtlingen insgesamt. Zuletzt nach Illerkirchberg, obwohl noch nicht einmal sicher feststeht, wer überhaupt der Täter war. Tatsache ist, dass viele Flüchtlinge Aggressionsprobleme haben. Das hat eine Studie im Auftrag der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina unter anderem ermittelt. Darüber will ich mit Professor Thomas Elbert von der Universität Konstanz sprechen, der an der Studie beteiligt war. Herr Professor Elbert, mir ist es zunächst mal ganz wichtig zu betonen, dass wir jetzt in keiner Weise irgendwelche Gewalttaten relativieren oder Täter aufgrund von Traumatisierung entlasten wollen. Mir geht es auch nicht um konkrete Fälle, bei denen Ermittlungen ja zum Teil noch andauern. Aber die Frage trotzdem an Sie: Warum haben viele Flüchtlinge auch ein Aggressionsproblem?
Also es gibt verschiedene Motivationen für diese Aggression. Das eine ist natürlich, man wehrt sich gegen eine Bedrohung, gegen ein Bedrohungsgefühl. Und bei Personen, die lebensbedrohliche Erfahrungen mehrfach machen mussten, ist es oft schwierig, diese Ereignisse in der Vergangenheit zu platzieren. Die fühlen sich im Moment bedroht aus gar nicht wirklich ersichtlichem Grund. Und dann kann es sein, dass daraus eine Aggression entsteht. Der zweite Punkt ist der, jeder Mensch möchte etwas erreichen in seinem Leben, einen sozialen Status bekommen, eine Familie gründen. Und wenn ich das nicht kann, aus verschiedensten Gründen, sei es drum, weil ich so stark belastende Erfahrungen machen musste, schon in Kindheit und Jugend, wenn ich es nicht kann, weil mir die aufnehmende Gesellschaft zum Beispiel gar nicht erlaubt, jetzt eine Arbeit aufzunehmen, und ich frustriert in meiner Verzweiflung in dieser nun für mich fremden Umwelt meine Hoffnungen nicht erwartet sehe, dann steigt natürlich auch Wut und Hass. Und dann hat man eine bestimmte Aggressionsbereitschaft zu verzeichnen.
Wie groß ist denn der Prozentsatz unter den Flüchtlingen, die dann auch für Schwierigkeiten sorgen? Wie groß ist denn das Problem?
Also das eine, was wir natürlich sehr gut wissen, ist, dass vielleicht ein Drittel der Geflüchteten aus Ländern wie jetzt dem Nahen Osten, Afghanistan oder Ostafrika oder auch Westafrika in etwa massivste, zum Teil unvorstellbare Gewalterfahrungen durchleben musste. Viele haben sich auch selber dann ihrerseits bereits gewehrt und an aggressiven Verhalten beteiligt. Das kann beim Raubüberfall auf eine andere Gruppe in der Sahara gewesen sein. Das kann, man schubst vielleicht mal den anderen vom Boot runter, um selber da drauf zu kommen oder zu überleben. Also das sozusagen hat ein Drittel der Personen, die schaffen es nicht von sich aus, im Hier und Jetzt in der Zukunft anzukommen. Die bleiben in dieser Vergangenheit, in dieser schrecklichen Erfahrung stecken. Das beschäftigt die immer wieder Tag und Nacht. Kaum, dass sie in der Nacht vernünftig schlafen können.
Aber wie können wir mit diesem Gefahrenpotenzial umgehen?
Also zunächst einmal, die wenigsten davon, die eine solche Situation durchlebt haben, sind tatsächlich wirklich aktuell Personen, die jetzt so aggressiv und kriminell werden. Eher schon, dass dann zum Beispiel Drogenabhängigkeit einzieht und dann Verbindung zu Drogendealern hergestellt wird, weil es keine andere Alternative gibt, hier irgendwie voranzukommen. Und wie kann man das verhindern? Indem wir denen sagen, junger Mann, du musst jetzt nicht ewig warten auf einen Asylbescheid. Du kannst sofort anfangen zu arbeiten. Du kannst über diese Schiene sozusagen das erreichen, was du gerne willst, nämlich Erfolg für dich und dein Leben und einen sozialen Status erreichen. Und da kannst du auch eine Frau finden oder umgekehrt einen Mann und da weiterkommen. Allerdings muss ich diese Leute psychisch in diese Lage versetzen, dass sie das auch tun können. Und da hapert es, also an diesen beiden Punkten.
Aber das ist ja beides komplett unrealistisch.
Das ist so, deswegen werden wir weiterhin mit Problemen leben müssen.
Wenn viele von den Flüchtlingen schwer traumatisiert sind, so wie Sie es geschildert haben, vor allem auch Kinder und Jugendliche Gewalterfahrungen hinter sich haben, wer soll denen denn helfen? So viele Therapeuten gibt es ja gar nicht.
Das ist wahr, aber da hat die baden-württembergische Regierung auch schon gesagt, da haben wir ein Problem. Also was machen wir? Wir verstärken diese Ausbildung gerade spezifisch für diesen Bereich. Wie gehe ich als Therapeut oder Sozialarbeiter um mit jemandem, wo es Sprachschwierigkeiten gibt, jemand, der traumatische Erfahrungen gemacht hat, und wie kann ich dem sozusagen unterstützen? Und von der Universität Konstanz aus bieten wir da auch an verschiedenen Orten Baden-Württemberg eine Fortbildung und Weiterbildung an, um diesen Leuten zu helfen. Wo ich nichts tun kann, ist natürlich denen sozusagen eine Berufsausbildung zu erlauben oder da in der Richtung zu helfen. Und wenn die Hoffnung auf eine gute Zukunft verlieren, das ist immer schlecht.
Und zurück in die Heimat ist auch keine Option.
Zurück in die Heimat, okay. Sie gehen als 16-Jähriger aus Nigeria oder aus Eritrea oder Somalia weg. Die Oma gibt noch ihre letzten $5 aus dem Spartrumpf raus. Sie kommen aus einer Situation, wo sie viel Gewalt erlebt haben, wo sie zum Beispiel in Eritrea noch zwangsverpflichtet werden als Minenarbeiter in dem nationalen Programm. Da gehen sie raus. In dem Moment, wo sie zurück wollen, droht ihnen Gefängnis bis hin zu Folter und Tod. So. Und die Familie wird sie nicht mehr aufnehmen, weil die setzt jetzt die Hoffnung in den jungen Mann, dass er schafft, irgendwann mal auch ein paar Kröten zurück nach Eritrea oder Somalia oder sonst wo hinzuschicken.
Das klingt aber wenig hoffnungsvoll.
Ich finde, es ist verzweifelt, tragisch für diese jungen Leute, die da sich auf den Weg machen und glauben, sie kommen ins Paradies. Das ist aber keines.
Stellt Professor Thomas Elbert von der Universität Konstanz fest. Er ist Experte für Traumaforschung an Menschen aus Kriegs- und Krisengebieten. Mit ihm habe ich über die schwierige Situation von vielen Flüchtlingen und den häufigen Aggressionsproblemen, vor allem bei jungen Männern, gesprochen. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet. Die Corona-Krise hat uns einmal mehr gezeigt, welche unglaublichen Möglichkeiten die Digitalisierung bietet. Millionen Menschen können plötzlich von zu Hause aus arbeiten, sich online weiterbilden, an Konferenzen und Kursen teilnehmen oder einfach nur sich zum Plausch verabreden. Gleichzeitig schafft die zunehmende Digitalisierung aber auch neue Herausforderungen. Wem gehören eigentlich unsere Daten, mit denen Konzerne Milliardengewinne machen? Wie sieht es mit der Sicherheit aus? Mit all diesen Fragen, auch rund um die Chancen der Technik, hat sich heute der Digitalgipfel der Bundesregierung befasst. Aus Berlin berichtet Philipp Prost.
Deutschland und Digitalisierung. Irgendwie funktioniert es nicht. Noch immer hinken wir hinterher. Im europäischen Vergleich liegt Deutschland als wirtschaftskräftigstes Land bei der Digitalisierung gerade mal auf Platz 13 und damit im Mittelfeld. Langsames Internet, Papierkrieg mit Behörden, all das gehört zum Alltag. Bitkom-Präsident Achim Berg stellt Deutschland auf dem Digitalgipfel in Berlin kein gutes Zeugnis aus.
Ich habe das Gefühl, wir verändern hier ein bisschen, da ein bisschen, aber wir wollen keinem auf die Füße treten. Das Thema Digitalisierung wird irgendwo immer so hin und her geschoben und es ist höchste Zeit, dass wir das Thema anfassen. Wir sind in vielen Dingen 10 Jahre zurück.
Verwundert über diesen Befund ist niemand. Wirtschaftsminister Robert Habeck und Digitalminister Volker Wissing teilen die Einschätzung sogar. Deutschland hat großen Nachholbedarf und steht sich gerne selbst im Weg. Wissing fordert mehr Offenheit für digitale Projekte.
Wenn Sie vorschlagen, etwas nur digital in Deutschland aufzusetzen, dann haben Sie Schwierigkeiten, spontane Mehrheit zu finden. Und das ist ein Problem. Und deswegen sage ich, wir müssen uns auch alle dafür verantwortlich fühlen.
Großes Potenzial sieht die Bundesregierung in der Nutzung von Daten. Sie auszuwerten, in Unternehmen zu nutzen, Prozesse damit effizienter zu machen, das soll in Zukunft einfacher werden. Der Digitalminister kündigt eine Datenstrategie an. Eckpunkte dazu will er im nächsten Jahr vorlegen.
Die neue Datenstrategie, sie wird mutig, offen, progressiv und umfassend sein.
Daten, die der Staat erhebt, sollen vernetzt und öffentlich gemacht werden. In einem Online-Portal können Entwickler dann darauf zugreifen und die Daten direkt für ihre Projekte nutzen. Ob Start-up, Großkonzern oder die Wissenschaft, das Portal steht allen offen. Um das Ziel zu erreichen, gründet die Bundesregierung eigens ein Dateninstitut, ausgestattet mit 10 Millionen Euro. Doch es geht nicht nur um den Nutzen und den Zugang von Daten, es braucht Vertrauen in der Bevölkerung, dass damit verantwortungsvoll umgegangen wird. Wirtschaftsminister Robert Habeck sieht darin eine wichtige Aufgabe für den Staat, die viel zu lange vernachlässigt wurde.
Daten vermehren sich durch den Gebrauch. Wir haben es jetzt in der Vergangenheit gesehen, dass diese Mehrung der Daten mit der Mehrung der Macht von Konzernen einhergeht, die inzwischen mehr wissen und auch finanzkräftiger sind als ganze Staaten.
Die deutsche Digitalwirtschaft unterstützt die Pläne der Bundesregierung. Aus Sicht von Bitkom-Präsident Achim Berg ist aber noch deutlich mehr zu tun. In Deutschland fehlen viele Basics einer digitalen Gesellschaft, angefangen bei der digitalen Identität, einer Art Personalausweis im Internet, bis hin zur Vernetzung in der Verwaltung. Ein aktuelles Beispiel dafür ist aus Sicht von Berg die Grundsteuerreform. Alle Immobilienbesitzer in Deutschland müssen eine Steuererklärung abgeben, obwohl das eigentlich gar nicht nötig wäre.
Ich finde das Thema Grundsteuererklärung eine echte Frechheit, weil die ganzen Daten liegen irgendwo und wir, die Bürger, müssen die zusammentragen. Das kann nicht wahr sein.
Hinzu kommt aus Sicht der Unternehmen ein großer Fachkräftemangel. Deutschland ist für IT-Spezialisten kein attraktiver Standort. Laut Bitkom scheitert jedes fünfte IT-Projekt, weil geeignetes Personal fehlt.
Mit den Fragen rund um die Chancen der Digitalisierung hat sich heute der Digitalgipfel der Bundesregierung in Berlin befasst. Von dort war das der Bericht von Philipp Brost. Sie hören SWR aktuell am Freitagabend, 18 Uhr gleich 27. Ob man als Politiker so ein Wort gezielt setzt oder ob man schon vorher ahnt, dass dieser Begriff vielleicht sogar für immer mit der Person verbunden sein wird, Wortkombination, wir schaffen das. Oder jetzt zum Beispiel die Zeitenwende, mit der Bundeskanzler Scholz zum Beginn des Ukraine-Kriegs ein Umdenken in vielen Bereichen der Politik und der Gesellschaft eingeleitet hat. Auf jeden Fall hat die Zeitenwende das Zeug dazu. Ein Hinweis darauf ist die Wahl von Zeitenwende zum Wort des Jahres durch die Gesellschaft für deutsche Sprache. Mehr von Anne Bonhagen.
Mindestens sprachlich war es ein erfolgreiches Jahr für Bundeskanzler Olaf Scholz. Gleich zwei seiner Wortprägungen sind auf der Liste der wichtigsten Wörter des Jahres. Zeitenwende und Doppelwumms. Scholz erklärte drei Tage nach Kriegsbeginn bei einer Sondersitzung des Bundestags:
Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor.
Eine Wende in der Sicherheitspolitik, aber auch in den Beziehungen zu Russland, in der Energie- und Wirtschaftspolitik und vieles mehr. Sprachwissenschaftler Peter Schlubinski von der Gesellschaft für deutsche Sprache.
Also es ist tatsächlich so, dass eine neue Zeit beginnt. Und ich bin sehr sicher, dass wenn wir so in 10, 15 Jahren nochmal rückblickend auf unsere Listen schauen, dass sich dahinter ein Sachverhalt verbirgt, der eine ganz starke gesellschaftliche Bedeutung hat.
Nicht jeder verbindet auf Anhieb etwas mit dem Begriff Zeitenwende.
Mir gefällt die Zeitenwende. Es wird langsam Zeit, dass wir jetzt eine Wende auch durchführen in unsere Politik, in unsere Vorgehensweise.
Dass andere Zeiten angebrochen sind, dass wir einfach mit ganz anderen Sachen konfrontiert werden. Die Zeiten haben sich geändert.
Eine Wendung, die Jury auf Platz 2 der Wörter des Jahres wählte, ist der Krieg um Frieden. Schlubinski, Professor an der Uni Hannover, erklärt:
Das hat natürlich so eine Anspielung auf Krieg und Frieden von Tolstoi, nicht? Er ist natürlich insofern sehr schön, weil er deutlich macht, dass wir, um den Frieden also zu sichern mit sozusagen kriegerischen Mitteln, dass wir eben durch Waffenlieferungen die Ukraine unterstützen.
Der zweite Scholz-Begriff, der Doppelwumms, kommt nicht bei allen gut an.
Gefällt mir nicht. Für einen Politiker hätte sich was anderes einfallen lassen können als Wort. Das Doppelwumm, das ist so ein bisschen für mich primitiv.
Gemeint waren Gaspreisbremse und Strompreisbremse zugleich. Das kam auf Platz 6. Davor liegen noch die Wörter Gaspreisbremse, Inflationsschmerz und Klimakleber. Corona dominiert längst nicht mehr. Und so hat es aus der Pandemiesprache nur die neue Normalität auf die Liste geschafft. Masken in Bussen und Zügen. Und das war es so ziemlich. Zuletzt auf der Liste der Wörter des Jahres sind die Waschlappentipps des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.
Man muss nicht dauernd duschen. Der Waschlappen ist eine brauchbare Erfindung.
So kann man doch ein bisschen schmunzeln, wenn man die ernste Energiekrise mal sprachwissenschaftlich betrachtet.
Zeitenwende ist zum Wort des Jahres gekürt worden. Das war der Bericht von Anne Bonhagen.